Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Hebräerbrief. Hebräer 11, sind Verse 23 bis 31. Und dort lesen wir: In solchem Vertrauen hielten die Eltern von Mose ihr Kind nach dessen Geburt 3 Monate lang versteckt. Sie sahen seine Schönheit und ahnten, dass Gott Großes mit ihm vorhatte. So hatten sie keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. In solchem Vertrauen wehrte sich Mose, als er erwachsen war, dagegen, dass die Leute ihn Sohn der Königstochter nannten. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen. Denn er blickte auf die künftige Belohnung. In solchem Vertrauen verließ Mose Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde, und das gab ihm Mut und Ausdauer. In solchem Vertrauen führte Mose das Passafest ein und befahl, die Türpfosten und Türbalken mit Blut zu bestreichen, damit der Todesengel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschone. In solchem Vertrauen konnten die Israeliten das Rote Meer durchqueren wie trockenes Land. Als Ägypter das aufversuchten, ertranken sie. Solches Vertrauen brachte die Mauern von Jericho zum Einsturz, nachdem die Israeliten 7 Tage lang um die Stadt gezogen waren. Solches Vertrauen rettete der Hure Rahab das Leben. Sie hatte die israelitischen Kundschafter freundlich aufgenommen, deshalb wurde sie nicht zusammen mit den anderen getötet, die sich Gott widersetzten. Liebe Gemeinde, wir setzen heute Morgen unsere Predigtreihe zum Hebräerbrief fort und wir befinden uns dabei immer noch im bekannten 11. Kapitel dieser Predigt. In diesem, ja man könnte sagen, geradezu populären Kapitel, in dieser Hall of Fame des Glaubens, in dieser Ruhmeshalle. Hier in diesem Abschnitt stellt der Verfasser den Hebräern ihre Vorfahren vor Augen. Oder anders ausgedrückt, diejenigen ihrer Ahnen, die im Glauben an Gott gelebt haben. Was Glaube überhaupt ist, das hat er ganz zu Beginn dieses Abschnitts klar gemacht. In den ersten beiden Versen, dort lieferte er seinen Hörern eine Definition des Glaubens. Er definierte dort den Glauben als eine objektive Größe, eine objektive Wahrheit. Dort hieß es, der Glaube ist eine objektive Wirklichkeit, ein objektiver Beweis der unsichtbaren Zusagen Gottes. Also für den Hebräerbriefautor ist Glaube nicht in erster Linie etwas Subjektives, also nicht etwas, das nur für den Gläubigen wahr ist und für den Nichtgläubigen eben nicht. Nein, er beschreibt den Glauben als eine objektive Wirklichkeit, die tatsächlich existiert, wenn sie auch nicht von allen erkannt wird, sondern eben nur von denjenigen, denen Gott den Glauben geschenkt hat. Also der Glaube als eine objektive Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit beweist die Wahrheit der Zusagen Gottes. Und wenn ein Mensch glaubt, dann lebt er in dieser Wirklichkeit. Ja, dann hat Gott selbst ihn in diese Wirklichkeit hineingestellt. Und das kann unter Umständen sehr plötzlich gehen. Gerade in der letzten Woche habe ich einen jungen Mann kennengelernt aus Regensburg. Ja, bei dem war das so. Der hat im Jahr 2012 auf Anregung eines ungläubigen Freundes einmal die Bibel durchgelesen. Ja, ich meine, der Freund musste sich irgendwie mit der Reformation auseinandersetzen. Und über diese Diskussion geriet der junge Mann dann an die Heilige Schrift. Eigentlich ist er ja von der SPD geprägt und bei den Grünen aufgewachsen. Aber er las sie durch, 2012. Und dann sagte er, aber vor 2 Monaten, oder seit 2 Monaten ist alles anders. Ja, da öffnete sich ihm diese Wirklichkeit des Glaubens. Und auf einmal erkannte er die Wahrheit der Zusagen Gottes. Und seit diesem Zeitpunkt lebt er in dieser Wirklichkeit. Also der Glaube als objektive Wirklichkeit, in der das Volk Gottes lebt. Dass aber dieses Leben im Glauben nicht immer einfach ist, das sahen wir bereits beim letzten Mal. Oder besser gesagt in den letzten beiden Predigten. Ja, über den Glauben der Urväter und der Patriarchen. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Sie alle lebten in dieser Wirklichkeit. Aber für sie alle war das Leben nicht immer eitel Sonnenschein. Nein, im Gegenteil. Sie hatten an vielen, vielen Stellen mit Problemen zu kämpfen. Und dies gerade, weil sie in der Wirklichkeit Gottes lebten. Und wenn wir heute in unserer Auslegung fortfahren, da werden wir genau das bestätigt finden. Auch das Glaubensleben Moses und anderer Erwählter um ihn herum, das war nicht einfach. Auch ihr Leben hielt eine Menge Probleme bereit. Bei allem Schönen, das auch da. Der Glaube Moses und anderer Erwählter seiner Zeit. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen. Der Glaube Moses und anderer Erwählter seiner Zeit, Punkt 1 heute Morgen. Ein sozialer Konflikte verursachender Glaube. Liebe Gemeinde, unser Predigttext macht sehr, sehr deutlich, dass der Glaube Mose eines gerade nicht brachte, nämlich sozialen Frieden. Und nicht nur Mose, sondern allen anderen, die hier auch genannt werden. Sondern es scheint geradezu das Gegenteil der Fall zu sein. Denn alle, die hier genannt werden, die litten mehr oder weniger unter sozialen Problemen. Ich werde noch erklären, was damit gemeint ist. Ja, sie hatten alle in gewisser Art und Weise ja mit zwischenmenschlichen Problemen zu kämpfen. Gehen wir das einmal der Reihe nach durch. In Vers 23, da ist die Rede von den Eltern von Mose. Ja, von ihrer besonderen Lebenssituation hörten wir in der Lesung. Israel war zur Zeit der Hungersnot nach Ägypten gekommen. Anfangs mit rund 70 Personen, aber mit der Zeit wuchs dieses Volk dort. Und zwar in einem Maß, das den Ägyptern Angst und Bange wurde. So sehr, dass der Pharao ihre Fortpflanzung einschränken wollte. Er ließ diesen grausamen Befehl, alle neugeborenen hebräischen Jungen zu töten. Sie sollten in den Nil geworfen werden, ertränkt werden. Und der Pharao forderte nicht nur seine Soldaten, nein, sein ganzes Volk forderte er dazu auf. Also alle Ägypter waren von Staats wegen dazu aufgerufen, neugeborene hebräische Jungen zu ertränken. Und Stephanus, der spricht in Apostelgeschichte 7 sogar davon, dass alle Kinder getötet werden sollen. Und wer dieser Anordnung nicht folgte, der sollte schwer bestraft werden. Und dies brachte natürlich Moses Eltern in eine äußerst schwierige Situation. In eine äußerst schwierige soziale Situation. Ihr Glaube, ihr Leben in der Wirklichkeit Gottes, so könnte man sagen, bescherte ihnen große soziale Probleme. Dann Mose selbst. Ja, von seiner problematischen Lage lesen wir in den Versen 24 bis 28. Ja, Mose, der wuchs nach seiner Rettung aus dem Nil am ägyptischen Königshof auf. Und wie andere Nachkommen dieser Führungsschicht genoss er dort eine umfassende Ausbildung. Nach Stephanus, Apostelgeschichte 7, Vers 22, wurde Mose ein wortgewandter und tatkräftiger Mann. Aber dann, wir wissen nicht, wie und wann genau, wahrscheinlich so um das Erwachsenenalter herum, begann er zu glauben und geriet damit in Konflikt zu seinem bisherigen Leben. Sein Verhältnis zu seiner Adoptivmutter, sein Verhältnis zu seinen ägyptischen Lehrern, seinen ägyptischen Freunden und nicht zuletzt zum Pharao, all das geriet durch seinen Glauben sprichwörtlich aus den Fugen. Ja, hätte er nicht geglaubt, dann wäre ihm die Wirklichkeit Gottes verborgen geblieben. Ja, kein Problem. Dann hätte er weiter in Ägypten als Sohn der Königstochter gelebt. Aber so konnte er das gerade nicht. Und dies brachte ihm vielfältige soziale Probleme ein. Probleme über Probleme. Dann die Israeliten. Die Struktur ist hier in unseren Versen übrigens genau dieselbe wie im vorhergehenden Abschnitt. Ja, im vorhergehenden Abschnitt ging es um den Glauben von Abraham, aber da ging es nicht nur um Abraham. Und hier geht es um den Glauben von Mose, aber eben nicht nur um Mose. In beiden Abschnitten bringt der Autor insgesamt 7 Aussagen über den Glauben. Erst 4 über den Glauben Abrahams, beziehungsweise Mose selbst. Und dann wird da oder schließen sich dem an, drei weitere über den Glauben anderer mit diesen Symbolfiguren verbundenen Personen. Also bei Abraham waren das Isaak, Jakob und Josef, und bei Mose sind dies einmal die Israeliten der Auszugsgeneration, dann die Israeliten der Einzugsgeneration, also die, die dann unter Josua in das verheißene Land einziehen, und zuletzt die Prostituierte Rahab. Ja, aber in beiden Abschnitten dieselbe Struktur. Also nochmal, dann die Israeliten. Und zwar hier die, die unter Moses Führung aus Ägypten vorzogen. Aus ihren vielfältigen Erlebnissen greift unser Autor hier eine der beängstigendsten heraus. Die Situation nämlich, als sie direkt vor dem Roten Meer standen. In scheinbar auswegloser Lage. Vor ihnen das Meer und hinter ihnen die von blinder Wut getriebene ägyptische Armee. Mose berichtet ja in seinem zweiten Buch selbst von dieser Situation. Ich lese das mal an. Da heißt es, die ganze ägyptische Streitwagenmacht verfolgte die Israeliten und holte sie ein, während sie bei Pi-Hahirot gegenüber Baal-Zephon am Meer lagerten. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Heer heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie, hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gibt es in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns hierher geführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen, wir wollen lieber den Ägyptern dienen? Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der Wüste umkommen. Also ganz klar, auch für diese Leute brachte der Glaube, brachte das Leben der Wirklichkeit Gottes Probleme. Ja, größte Probleme mit ihren Mitmenschen. Ja, die Ägypter wollten sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum erwählten Volk töten. Und dasselbe dann bei der Eroberung Jerichos, ja, was der Autor in Vers 30 nennt. Auch hier ein sozialer Konflikt, wie er sich größer nicht denken lässt. Ja, eine kriegerische Auseinandersetzung. Und zuletzt Rahel, ja, diese Frau, die israelitischen Spione versteckte und ihnen später die Flucht ermöglichte. Ja, auch das ging sicher nicht konfliktfrei vonstatten. Ja, dieser Glaube versetzte diese Frau in schwere Konflikte zu ihren eigenen Landsleuten, zu ihren Nachbarn, zu ihren Freunden, ja, zu einem Großteil ihres bisherigen sozialen Gefüges. Liebe Gemeinde, Moses Eltern, Mose selbst, die Israeliten, die mit Mose aus Ägypten wegzogen, die mit Josua ins verheißene Land einzogen, und Rahel, allesamt Personen, die aufgrund ihres Glaubens mit ihrer Umwelt in Konflikt gerieten. Nicht mit ihrer Umwelt überhaupt, nein, aber mit der ungläubigen Umwelt, mit den nichtgläubigen Menschen, mit der nichtgläubigen Gesellschaft. Im Verhältnis zu diesen gerieten die hier aufgeführten Gläubigen in Konflikt. Das ist es ganz offensichtlich, was der Autor hier deutlich machen will. Ja, was er den Hebräern hier an dieser Stelle aufzeigen möchte. Ja, ich sagte schon, im Abschnitt über Abrahams Glauben, schon da kam er auf Glaubensprobleme zu sprechen. Aber da ging es um das Problem scheinbar nicht erfüllter Verheißungen Gottes. Ja, wir erinnern uns, Abraham und seine Nachkommen hatten das verheißene Land nicht erhalten. Sie starben, bevor sich Gottes Zusage erfüllt hatte. Und angesichts dessen bestand die Gefahr, bitter zu werden oder enttäuscht. Und hier im Abschnitt über Mose geht es um ein anderes Glaubensproblem. Hier geht es um das Problem des sozialen Konflikts mit der ungläubigen Umwelt. Ja, das ist eine weitere Herausforderung, die alle Glaubenden kennen. Und die Botschaft an die Hebräer war klar. Konflikte mit der ungläubigen Umwelt, soziale Ausgrenzung, ja Diskriminierung bis hin zur Verfolgung, all das gehört zum christlichen Glauben. Alle an Christus Glaubenden kennen dies in der einen oder anderen Form. Ja, das gehört dazu. Denken wir auch an die zweite Lesung. Denn gerade an diesem Punkt hatten die Hebräer ja Probleme. Ihnen machten insbesondere diese Dinge Not. Sie hatten in der Vergangenheit entsprechende Konflikte erlebt. Ja, sie hatten schon soziale Ausgrenzungen erfahren. Ja, sie waren sogar um ihres Glaubens willen eingesperrt worden. Gewalterfahrungen hatten sie gemacht. Und jetzt drohte sich dasselbe zu wiederholen. Und angesichts dessen wollten viele einfach nicht mehr. Ja, sie begannen sich von der Gemeinde zu distanzieren. Sie bekannten sich nicht mehr zu Christus und zu seinem Erlösungswerk. Ja, sie suchten sogar die Rückkehr zum gesellschaftlich anerkannten Judentum. Eben um dem aus dem Weg zu gehen, was sie auf sich zukommen sahen. Konflikte mit der ungläubigen Umwelt. Und ihnen sagte Herr Brehrbriefautor hier, Leute, was ihr erlebt, das gehört dazu. Ja, das ging Mose auch nicht anders. Rahel hat auch nichts anderes erlebt. Und auch an uns, liebe Gemeinde, ergeht diese Botschaft. Auch wir müssen uns das eine immer wieder klar machen. Wir werden in unserem Verhältnis zur nicht glaubenden Umwelt Konflikte erleben. Ja, selbst dann, wenn wir uns in diesen Beziehungen vorbildlich verhalten, was wir natürlich sollen, ja, dass wir uns vorbildlich gegenüber unseren Eltern verhalten, vorbildlich zur weiteren Familie, zu Klassenkameraden, zu Nachbarn, zu Freunden und so weiter. Aber selbst bei vorbildlichem Verhalten werden wir diese Beziehungen als konfliktreich erleben. Mal stärker und mal weniger stark, aber immer kontinuierlich. Warum? Weil wir im Glauben an Jesus Christus stehen. Das kann uns helfen, wenn wir gerade solche Konflikte erleben. Helfen eben dadurch, dass wir verstehen, worin diese Konflikte letztlich begründet sind. Und dass wir sie im Letzten nicht ganz abstellen können. Zumindest dann nicht, wenn wir Christus treu bleiben. Wenn wir aber diese Konflikte nicht kennen, also wenn wir die überhaupt nicht kennen, ja, dann kann uns das auch nachdenklich machen. Denn das könnte daran liegen, dass wir wie ein Teil dieser Hebräer hier handeln, dass wir Christus nicht mehr bekennen. Ja, dass wir uns in unseren Kontakten zur ungläubigen Welt nicht als Christen verhalten. Dann gibt es keine Konflikte. Liebe Gemeinde, Konflikte zur nicht glaubenden Umwelt gehören zum Christsein dazu. Das ist das Erste, was der Hebräerbriefautor hier anhand Mose und anderer Personen verdeutlicht. Aber das ist nicht alles, was der Autor hier klar machen will. Auf eine weitere Aussage wollen wir im zweiten Predigtpunkt eingehen. Der Glaube Moses und anderer Erwählter seiner Zeit, Punkt 2 heute Morgen, ein wohlüberlegter und trotz aller Probleme entschlossener Glaube. Liebe Geschwister, der Glaube von Mose und der anderen Person hier war nicht nur durch Konflikte gekennzeichnet. Nein, beim Lesen des Textes fallen uns noch weitere Dinge ins Auge. Und zwar die Wohlüberlegtheit und die Entschlossenheit ihres Glaubens. Am deutlichsten wird dies in unserem Text bei Mose selbst, bei dieser Hauptperson dieses Abschnitts. Schauen wir nochmal in die Verse 24 bis 28. Da gibt uns der Autor in gewisser Art und Weise einen Blick in Moses Herz. Ja, er schildert dort, was ihn zu seiner Abkehr von Ägypten bewog. Ja, da steht, Mose wehrte sich dagegen, Sohn der Königstochter genannt zu werden. Ja, er zog es vor, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Warum? Antwort, weil er sicher war, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen, denn er blickte auf die künftige Belohnung. Der Autor beschreibt hier, wenn man so will, einen wohlüberlegten Abwägungsprozess. Ja, Mose, der wandte sich ganz offensichtlich nicht überstürzt von Ägypten ab. Ja, er wurde bei diesem Schritt offensichtlich auch nicht irgendwie ein Opfer seiner Gefühle. Ja, es war nicht so, dass Mose unversehens hier diesen Ägypter erschlug, und dass er dann notgedrungen nach Midian fliehen musste, so nach dem Motto, oh Mist, jetzt muss ich Ägypten verlassen. Nein, Moses Bruch mit Ägypten war vielmehr das Ergebnis eines längeren und gründlichen Abwägungsprozesses, eines Denkvorgangs. Den Eindruck gewinnt man auf jeden Fall beim Lesen der Verse 24 bis 28. Mose traf hier eine bewusste und wohlüberlegte Wahl. Ja, er wuchs im Palast des Pharaos auf, und er kannte das Leben am ägyptischen Hof. Aber er zog diesem Leben im Überfluss das Leben als hebräischer Sklave vor. Der stellte sich gedanklich beide Dinge vor Augen. Hier das Leben am ägyptischen Hof. Ein Leben im Saus und Braus. Ein Leben in Reichtum. Aber eben auch ein Leben fern von Gott. Ein Leben in der Sünde. Und dort das Leben innerhalb des Volkes Gottes. Ja, ein Leben im Sklavenviertel. Ein Leben voller Entbehrungen und Misshandlung. Er hatte das ja selbst mit ansehen müssen. Und Mose wählte das Letztere. Er wählte das Leben als hebräischer Sklave. Er wählte die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und er tat dies, weil er die diesem Volk gegebene Verheißung kannte. Aus 1. Mose 15, Vers 1. Hab keine Angst, Abraham. Ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Also Mose erkannte, dieses Volk Gottes hat große Verheißung, auch wenn es aktuell leidet, auch wenn es hier auf Erden in Niedrigkeit einhergeht. Später einmal wird sich das ändern, dann wird dieses Volk reich belohnt werden. Und deshalb ist es besser, sich schon jetzt auf die Seite dieses Volkes zu stellen. Also Mose durchdachte die Sache offensichtlich sehr genau und dann ging er entschlossen seinen Weg. Ja, geradezu radikal, kompromisslos. Denn wir mögen ja fragen, musste es denn gleich dieser radikale Bruch sein? Ja, diese völlige Abwendung von der eigenen Erziehung, ja, vom bisherigen sozialen Umfeld, ja, von allem, was ihm bis zum Gläubigwerden wichtig war, hätte Mose nicht irgendwie einen Mittelweg finden können? Ja, irgendeinen Versöhnungsweg? Hätte er diese Eskalation nicht vermeiden können? Antwort: Nein. Zwischen Glaube und Unglaube konnte es hier an dieser Stelle keinen Kompromiss geben. Hier war klare und eindeutige Distanzierung nötig. Und diese vollzog Mose dann auch. Und seiner inneren Abkehr, wie es hier beschrieben wird, folgte dann die äußere Abkehr. Mose verließ Ägypten. Vers 27 lesen wir davon. Es ist nicht ganz klar, welche Begebenheit der Autor hier im Blick hat. Mose verließ Ägypten ja zweimal, einmal eben nach der Erschlagung des Ägypters und dann 40 Jahre später beim Auszug des Volkes. Und gegen diesen ersten Auszug, also nach der Erschlagung des Ägypters, spricht, dass ja Mose da Angst vor dem Pharao hatte. Und in Vers 27, wird ja gerade Moses Furchtlosigkeit hervorgehoben. Also diese Flucht nach Midian hatte ja mit Angst um sein Leben zu tun. Und ganz offensichtlich ist es so, dass der Autor hier den zweiten Auszug von Mose vor Augen hat. Aber nicht nur den Auszug selbst, sondern auch dessen Vorgeschichte. Die ganze lange Auseinandersetzung mit dem Pharao, die 10 Plagen und der nachfolgende Auszug. Und im Hinblick auf diese ganze Situation gilt die Aussage, Mose fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde, und das gab ihm Mut und Ausdauer. Also Moses Glaube war wohlüberlegt und sehr entschlossen. Sein Glaube entsprach der Empfehlung Christi aus Lukas 14, wo wir lesen, wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar sein eigenes Leben aufzugeben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt und kann dann nicht mehr weiterbauen. Alle, die das sehen, werden ihn dann auslachen und werden sagen, dieser Mensch wollte ein Haus bauen, aber er kann es nicht vollenden. Aber wenn ein König gegen einen anderen König Krieg führen will, wird er sich auch zuerst überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, sich den 20.000 des anderen entgegenzustellen. Wenn nicht, tut er besser daran, dem Gegner Unterhändler entgegenzuschicken, solange er noch weit weg ist, um die Friedensbedingungen zu erkunden. Aber nicht nur Moses Glaube war in dieser Weise charakterisiert. Auch der Glaube seiner Eltern und der anderen hier genannten trug diese Kennzeichen. Ja, auch sie werden ihre Entscheidungen wohlüberlegt getroffen haben. Ja, sie werden zusammen gesessen haben. Ja, die Eltern von Mose, die werden da gesessen haben, werden überlegt haben, ja, was bedeutet diese Anordnung des Pharaos jetzt für uns? Ja, welche Konsequenzen hat das denn, wenn wir dieser Anordnung nicht Folge leisten? Ja, was ist das mit dieser schweren Strafe, wenn wir dieses Tötungsgebot missachten? Ja, der Autor gibt uns in Vers 23 einen kleinen Einblick in diesen Denkprozess. Ja, Moses Eltern kannten sicher Gottes Haltung zum Mord. Sie wussten, Mord ist in Gottes Augen ein Verbrechen. Und schon deshalb schied das für sie aus. Aber vielleicht war da noch mehr. Der Hebräerbriefautor deutet das hier eventuell an. Er sagt, dass Mose ein für seine Eltern schönes Kind war. Schönes Kind kann hier nun aber mehr meinen als äußerliche Schönheit. Diese Wendung kann auch die Besonderheit von Mose hervorheben. Und dass seine Eltern diese Besonderheit erkannt hätten. Ja, dass Mose eben in Gottes Heilsplan eine besondere Rolle zukommen würde. Aber letztlich wissen wir darüber nichts und wir brauchen hier nicht spekulieren. Ja, sicher ist nur, auch Moses Eltern haben sicher die Kosten der Nachfolge überschlagen. Und sie haben sich dann bewusst für die Zugehörigkeit zu Gottes Volk entschieden, zu Gott selbst. Mit aller Entschlossenheit und allen Konsequenzen oder trotz aller Konsequenzen. Und dasselbe gilt für die angeführten Israeliten und für Rahab auch. Auch sie haben ihre Glaubensschritte wohl überlegt und sehr entschlossen vollzogen. Und die Anwendung für die Hebräer hier scheint klar. Denn zumindest einige von ihnen hatten den Wert Christi ja noch nicht erkannt. Oder hatten den Wert Christi vergessen. Und sie ließen es demzufolge an der Entschlossenheit im Glauben mangeln. Ja, sie suchten den Kompromiss, sie suchten die Anpassung, die Rettung im Judentum. Und diesen Leuten stellt der Autor hier den Glauben von Mose und anderer vor Augen. Und er macht ihnen auf diese Weise klar, nein, liebe Brüder, so geht das nicht. Wahrer Glaube geht nicht in dieser Welt auf. Wahrer Glaube hat nicht zuallererst das Wohlergehen in dieser Welt im Blick. Nein, wahrer Glaube gibt dieses Wohlergehen unter Umständen dran, gibt dieses unter Umständen auf, um die Gemeinschaft mit Gott zu erhalten. Und auch wir, liebe Geschwister, können uns an dieser Stelle fragen, ist auch unser Glaube in dieser Weise wohl überlegt und entschlossen? Ja, haben wir den überwältigenden Wert Gottes erkannt? Ist uns seine Gemeinschaft wichtiger als alles andere? Ja, wichtiger als unser eigenes Leben? Und leben wir unseren Glauben entschlossen? Ja, kämpfen wir entschlossen den Kampf des Glaubens? Unser Herr schenke uns das. Liebe Gemeinde, Konflikte zur nicht glaubenden Umwelt gehören zum Christsein dazu. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Diese menschlich häufig schwierigen Situationen sollen uns dabei aber nicht in die Anpassung führen. Nein, gerade in diesen Konflikten gilt es, wohl überlegt und entschlossen zu handeln. Gilt es entschieden, am Bekenntnis zu Jesus Christus festzuhalten. Aber wie ist das eigentlich mit Mose und den anderen hier ausgegangen? Ja, was hatten die denn davon, dass die so auf Gott vertrauen? Dass sie sich so entschieden auf seine Seite stellen? Und auch auf diese Frage gibt uns der heutige Text noch eine Antwort und die wollen wir am Ende auch noch kurz betrachten. Der Glaube Moses und anderer Beter seiner Zeit, Punkt 3 heute Morgen, ein bewahrter Glaube. Ja, Mose und die hier genannten, die erlebten nicht nur soziale Konflikte, die waren nicht nur wohl überlegt und entschlossen. Nein, ihr Glaube war auch ein bewahrender Glaube. Und das ist hier die tröstliche Nachricht zum Schluss. Ja, der Glaube an den lebendigen Gott brachte den hier genannten Personen nicht nur Probleme. Ja, den Eindruck könnte man ja im bisherigen Verlauf der Predigt gewinnen. Nein, der Glaube brachte nicht nur Probleme, sondern auch Bewahrung. Und diese erlebten alle in unserem Text aufgeführten Personen. Und zwar in Situationen, die allesamt höchst gefährlich waren. Denken wir nochmal an Moses Eltern. Ja, sie hatten dieses schreiende Kind in einer Gesellschaft, in der jeder ein potenzieller Spitzel sein konnte. Ja, wir können uns vorstellen, dass die Häuser damals sicher nicht so schallisoliert waren wie heute. Ja, wenn Amram und Joschebed überhaupt ein Haus hatten. Und dennoch verbargen sie dieses Kind unter Lebensgefahr. Doch es geschah ihnen nichts. Und da denken wir an Mose. Er distanzierte sich mitten in Ägypten von Ägypten. Ja, die damals beherrschende Weltmacht mit dem größten König seiner Zeit. Ja, er erschlug einen Ägypter und zog so den Zorn dieses Königs auf sich. Er bestand in der Gefahr, festgenommen zu werden. Ja, und später legte er sich als Gottes Repräsentant mit dem Pharao selbst an. Ja, ein durchaus gefährliches Unterfangen. In 2. Mose 10, Vers 28, da schreit der Pharao ihn an: Verschwinde, wenn du mir noch einmal unter die Augen kommst, bist du ein toter Mann. Also Mose, der agierte unter Lebensgefahr. Doch es geschah ihm nichts. Oder denken wir an die Israeliten in der Nacht des Passa, als der Engel des Herrn durch Ägypten schritt und alle Erstgeborenen tötete. Lebensgefahr. Doch den Israeliten geschah nichts. Oder die Israeliten, die vor diesem Roten Meer standen. Ja, diese bedrückende Angst. Ja, denken wir an die Angst vor dem Betreten des Meeresbodens. Ja, die Angst davor, dass diese Wasserwände einstürzen können. Lebensgefahr. Aber es geschah ihnen nichts. Oder die Israeliten, die um Jericho zogen. Genau dasselbe. Ja, auch da war Lebensgefahr. Wir haben vielleicht romantische Vorstellungen. Aber wie jeder Krieg, war auch dieser Krieg eine Gefahr für das eigene Leben. Und denken wir zuletzt an Rahab, ja, an die Gefahr beim Verstecken der israelitischen Spione. Auch die Gefahr des späteren Auffliegens. Und dann die Gefahr bei der Eroberung Jerichos durch die Israeliten. Überall Lebensgefahr. Doch allem geschah nichts. Von Rahab wird das ausdrücklich im Vers 31 gesagt. Sie alle hat ihr Glaube bewahrt. Oder anders ausgedrückt, der Herr, in dessen Wirklichkeit sie lebten, hat sie bewahrt, weil sie zu ihm gehören. Und dies hier ist die letzte und die sehr trostreiche Botschaft dieses Abschnitts an die Hebräer. Der Glaube war bei Mose und bei diesen anderen ein bewahrender Glaube. Und das wird die Hebräer ermutigt haben. Ja, einige von ihnen scheuten ja das klare Bekenntnis, gerade aus Furcht vor den Konsequenzen. Sie vermieden diese entschiedene Nachfolge. Und diesen Leuten sagt der Verfasser hier: Der Herr vermag auch euch zu bewahren. Folgt ihm konsequent. Er kann euch bewahren, wie er Mose bewahrt hat, wie er Rahel bewahrt hat, wie er die Israeliten bewahrt hat. Und liebe Geschwister, das lassen wir uns bitte auch heute Morgen sagen. Ja, häufig leiden auch wir da ja vor unnötigen Ängsten. Wir haben ja in unserem Land im Grunde nichts auszustehen. Aber auch uns geht es ja so, wenn wir Christus konsequent nachfolgen wollen, ja, dass wir uns dann diese Folgen dieser konsequenten Nachfolge in den schrecklichsten Farben ausdenken. Ja, beispielsweise, was passiert, wenn wir uns im Freundeskreis, bei der Arbeit, sonst irgendwie öffentlich mutig zu Christus stellen? Ja, dann denken wir vielleicht im Vorfeld, dass uns alle Freunde verlassen, dass alles zusammenbricht. Aber hinterher, wenn wir es durchgestanden haben, merken wir dann doch, es war alles gar nicht so wild. Und wir haben im Grunde ja nichts auszustehen. Also vertrauen wir auf den Herrn, liebe Geschwister. Folgen wir ihm wohl überlegt und entschlossen. Angesichts aller sich durch den Glauben ergebenden Konflikte. Und überlassen wir die Folgen gerne ihm. Es ist seine Sache, uns in allen Dingen zu bewahren. Amen. Wir singen das nächste Lied.